Lyrikschule. Gedichte verstehen. Walter von der Vogelweide. Unter der Linden. Unter der Linden, an der Heide, da unser Zweier Bette was, da mugget ihr finden schone Beide, gebrochen Blumen und de Gras. Vor dem Wald an einem Tal, tanderer Day, schone sank die Nachtigall. Ich kam gegangen zur der Owe, du was mein Friede kommen eh. Da ward ich empfangen, heere Frohe, dass ich bin selig jemer meh. Kusst er mich? Wohl tusend Stund. Tanderer Day, secht, wie rot mir ist der Mund. Do hat er gemachet, also rieche, von Blumen eine Bettestatt. Des wird noch gelachet, innigliche, kommt jemen an desselbe Fatt. Wie den Rosen er wohl mag, Tanderer Day, merken war mir's Hobet lag. Dass er bi mir läge, wesses jämen, nu das in Welle Gott, so schamt ich mich. Wes er mit mir pflege, jämen, jämen, befinde do, wann er und ich, und ein kleines Vogelin, Tanderer Day, das mag wohl getrüwe sein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lyrikschule Podcast. Ja, heute mal wieder ein Text auf Mittelhochdeutsch. Sicherlich nicht gleich alles verständlich, aber wie ich finde, diese Sprache hat einfach auch einen Klang. Und es sind nun mal unsere Wurzeln und die Wurzeln deutscher Lyrik, weshalb ich die hier natürlich auch nicht ausblenden möchte. Ganz im Gegenteil, ich liebe Mittelhochdeutsch. Und ja, heute nun also endlich unter der Linden. Ich wage mich damit wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass das Lindenlied das wohl bekannteste deutsche Textzeugnis der Minnelyrik ist. Wer Deutschunterricht in der Oberstufe erlebt und dabei eine Lehrkraft hat, die das Mittelalter nicht völlig ausblendet, der wird auch unter der Linden kennenlernen. Dabei ist es gar nicht selbstverständlich, dass gerade dieser Text so kanonisch geworden ist, denn es gibt ja zahllose andere Minnelieder, die auch eine vertretbare Länge aufweisen und mit angemessener Hilfe übersetzt werden können. Übrigens zur Übersetzung kommen wir etwas später. Es gibt also so viele andere, die in Frage kommen, und einige gute Alternativen werden, glaube ich, auch durchaus immer mal wieder behandelt. So etwa »Ich zog mir einen Falken« oder »Manniger grüßet mich also«. Letztes wurde auch hier im Podcast bereits besprochen. Aber ja, warum setzt sich also dieser Text nun gerade durch? Das ist eine Frage, der ich heute nachgehen möchte. Zunächst aber noch eine Sache, die, glaube ich, auch gegen die Popularität von Unter der Linden zunächst einmal spricht. Es macht es erstmal unwahrscheinlich, dass gerade dieser Text sich durchsetzt, denn seine Überlieferungslage ist denkbar dünn. Dieser Text ist nur in lediglich 2 Handschriften überliefert worden. Allerdings, und das hebt dieses Argument sozusagen sofort wieder auf, und verkehrt es in sein Gegenteil. Allerdings ist eine dieser Handschriften nun mal die schlichtweg bekannteste und bedeutendste mittelhochdeutsche Schrift überhaupt. Der Codex Manesse, die sogenannte große Heidelberger Liederhandschrift. Und hier ist der Text also durchaus prominent. Und außerdem gibt es in dieser Handschrift die wohl bekannteste Abbildung von Walter von der Vogelweide. Die ist zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit rein fiktiv, aber natürlich trotzdem immer wieder mit ihm in Verbindung gebracht worden. Er sitzt dort auf dieser Abbildung in einer Pose, die in einem anderen, sehr bekannten Text von ihm beschrieben wird, in dem es heißt, ich saß auf eine Steine und dachte Bein mit Beine, da uff satzt ich den Ellenbogen, Ich hätte ihn meine Hand gesmoggen, mein Kinne und ein mein Wange. Übersetzt heißt das so viel wie, da sitzt also nun jemand, der von sich selbst ich sagt, da sitzt also jemand mit übereinander geschlagenen Beinen auf einem Stein, einen Ellenbogen auf diesen Beinen ruhend und in die Hand, Kinn und Wange geschmiegt, in einer Denkerpose. In der anderen Hand wird Walter auf dieser Abbildung mit einem Spruchband dargestellt, das ihn als Dichter kennzeichnet. Ferner sind weitere Insignien zu sehen, so etwa ein rotes Wappen mit einem Vogel im Käfig, ein Schwert und ein Helm mit einem Helmbusch, der ebenfalls einen Vogelkäfig zeigt. All dies ist aber, wie gesagt, wahrscheinlich recht fiktiv und idealisierend, da Walter zur Entstehungszeit des Kodex bereits mindestens 70 Jahre tot war. Man kann das nicht so ganz genau sagen, was eigentlich seine Lebensdaten waren. Man geht in der Forschung heute von ungefähr 1170 bis 1230 aus, aber das sind alles nur circa Werte und Grabsteine oder dergleichen aus der Zeit gibt es einfach nicht. Also das sind nur Schätzungen, die man über Indizien gewinnen kann. Ich habe den Link zu einem Digitalisat dieses Codex Manesse in die Shownotes gepackt. Da kann man sich also auch ein eigenes Bild von dieser Originalabbildung machen. Im YouTube-Video ist sie allerdings auch gerade zu sehen gewesen. Wer also auf YouTube schaut, sieht das immer direkt. Und ich habe jetzt für die folgenden Minuten wieder ein paar Bilder dazugepackt, statt nur des üblichen Standardbildes wie in den bisherigen Folgen. Also man kann auf diesem Link das also einsehen und man kann auch ein bisschen durch den Kodex an sich scrollen und auch zahlreiche andere Abbildungen von berühmten und weniger bekannten Dichtern aus der Zeit sehen. Ja, und wer genau hinschaut, der findet auf Seite 130 Verso, 130 V wird das dann abgekürzt, auch den Text der heutigen Folge, Unter der Linden. Allerdings beginnt dieser hier recht untypisch, man muss das wirklich suchen, wo hier eigentlich der Anfang ist, in der letzten Zeile der ersten Spalte. Und das würden wir ja heute eigentlich nie so machen, dass wir einen Text in der letzten Zeile anfangen lassen. Das widerspricht einfach dem, wie wir heute Texte setzen. Ja, und das Ganze also auch quasi ohne Übergang zum vorherigen Text. Lediglich die Schmuckinitiale weist darauf hin, dass hier eine neue Strophe anfängt. Und die Farbgebung zeigt an, dass es nicht nur eine neue Strophe ist, sondern auch ein neuer Text. Denn die Farben wechseln im Kodex immer zwischen Rot und Blau bei den Schmuckinitialen und so sieht man, wann ein neuer Text beginnt. Ja, also heute würde man das anders machen. Es widerspricht auch unseren Konventionen, sozusagen die ganze Seite voll zu schreiben und mehr oder weniger im Blocksatz zu schreiben. Wir erwarten bei lyrischen Texten heute relativ viel Weiß und wenig Text und der vielleicht sogar zentriert gesetzt oder doch zumindest linksbündig. Für diese Handschrift wollte man aber wohl ein erstens einheitliches Schriftbild und außerdem ist das Beschreibmaterial zweitens noch Pergament und noch kein etwas günstigeres Papier. Entsprechend teuer war die Fertigung und jede gesparte Zeile half. Und ja, damit konnte man also Geld sparen. Das war für den Auftraggeber sicherlich nicht ohne Relevanz. Hätte man also überall nach einem abgeschlossenen Gedicht eine Leerzeile gemacht oder vielleicht sogar noch mehr freigelassen, dann hätte sich das natürlich über den ganzen Kodex massiv aufsummiert. Ästhetisch ist diese Handschrift aber allemal ein Meisterwerk der Kalligraphie. Doch nun zum eigentlichen Text an sich. Ich habe ihn ja eingangs bereits auf Mittelhochdeutsch vorgelesen, wobei ich dazu noch eine Fußnote ergänzen muss, nämlich was die Aussprache angeht. Ich bevorzuge die Aussprache Heide, Zweier, Beide und so weiter anstatt der neuhochdeutschen Lautung mit Heide, Zweier, beide und so weiter. Es gibt dazu in der Forschung, so viel ich weiß, verschiedene Ansichten und man kann auch sehr gut dafür argumentieren, dass zu Walters Zeiten schon die neuere Lautung galt. Ich habe mich aus rein ästhetischen Gesichtspunkten für den älteren Lautstand entschieden. Wer auf YouTube nach dem Text sucht, findet dort eine ganze Reihe von Vertonungen, die auch mit Instrumenten begleitet sind. Und ich habe festgestellt, es ist nicht einheitlich, wie dort die Aussprache ist. Es gibt welche, die machen das auch mit Heide und welche, die machen es mit Heide. Da ist man sich also scheinbar auch in der Inszenierung nicht einig, welche Praxis man da bevorzugen soll. Es hat sich aber zumindest eine gewisse Melodie durchgesetzt, die auch sehr gut zu dem Text passt. Überliefert ist sie im Zusammenhang mit ihm aber nicht, obwohl wir natürlich wissen, dass diese Texte vornehmlich gesungen vorgetragen wurden. Aber in aller Regel haben wir nicht die ursprüngliche Melodie. Und wie ist der Text also aufgebaut? Naja, es gibt 4 Strophen, in denen uns eine Liebesgeschichte erzählt wird. Und ich möchte herausarbeiten, warum sie so gut ist, dass sie heute zum Kanon gehört und sich gegen andere Texte durchgesetzt hat. In der ersten Strophe beschreibt ein lyrisches Subjekt den Ort eines Stelldicheins in der Natur. Ein Bett aus Blumen unter einer lauschigen Linde, nahe bei einem Wald in einem offenbar idyllischen Tal, wird da besungen. Besonders passend erscheint die Linde hier auch als Baum der Wahl, sind ihre Blätter doch herzförmig und nicht nur deshalb seit alters ein Symbol der Liebe. Insgesamt also eine ganz idyllische, romantische Szenerie. Man kann sich das richtig vorstellen und nachempfinden, dass da jemand also auch sehr verliebt sein kann. In der nächsten Strophe beschreibt die Sprecherin, denn hier wird jetzt deutlich, dass es wohl eine Frau ist, die spricht, wie sie an diesem Ort empfangen wurde. Ihr Verehrer, ihr Friedel, heißt es auf Mittelhochdeutsch, war bereits vor ihr dort und hat alles zurechtgemacht. Eine romantische Szenerie hat er also vorbereitet, so wie wir sie schon auszugsweise geschildert bekommen haben. Und dann heißt es, da ward ich empfangen, hehre Frowe. Ja, und diese Verse, die haben es jetzt in sich. Die sind nämlich interpretationsbedürftig und deutungsoffen. Wichtig ist hier zu wissen, dass das Wort Frowe im Mittelhochdeutschen nicht das gleiche bedeutet wie Frau heute im Neuhochdeutschen. Es hat eine bestimmte, sehr positive Konnotation, bezeichnet es doch Frauen von Stand, also adlige Damen. Wollte ein Dichter von Frauen im Allgemeinen sprechen, so nutzt er ein anderes Wort, nämlich Weib. Also dem entspricht heute eigentlich so Weib. Heute ist das allerdings relativ negativ konnotiert. Damals wird das noch ganz neutral verwendet. Es ist einfach eine Frau im Allgemeinen. Wenn die Sprecherin nun sagt, dass sie als hehre Frowe empfangen wurde, dann kann das Verschiedenes heißen. Nämlich entweder, dass sie wie eine Adlige behandelt wurde, Klammer auf, obwohl sie es gar nicht ist. Oder zweitens, dass sie so behandelt wurde, weil sie eine Adlige ist. Und eine dritte Lesart gibt es auch noch. Die sieht hier einen Ausruf des Entzückens, der sich an die Mutter Gottes richtet. Dass diese als Frau bezeichnet wird, haben wir heute noch in vielen Orts- und Kirchenbeinamen. Unser lieben Frauen oder Liebfrauen, mit denen ja eigentlich immer Maria gemeint ist. Ja? Und das geht eigentlich auf dieses mittelhochdeutsche Frowe zurück, also mit dieser ganz hohen positiven Konnotation, was man heute in den Beinamen gar nicht mehr so raushört. Aber es sind diese altertümlichen Formulierungen, also das heißt ja immer Frauen, obwohl es sich nur auf eine Frau bezieht, muss man wissen. Es ist für die Gesamtdeutung des Textes entscheidend, wie man diese Zeilen versteht. ist die Frau nämlich adlig, spielt Walter hier mit einem Tabu. Da in der hohen Minne der Liebesvollzug zwischen der angebeteten Dame nicht wirklich erreicht werden kann. Der Verehrer ist nicht auf derselben Ebene wie sie und deswegen kann es eigentlich nie zu einem echten Liebesakt kommen. Das wäre die hohe Minne. Ist sie aber nicht adlig, haben wir es mit der ebenen Minne zu tun, das kam ja auch schon mal in einer Folge vor, bei der die Liebenden sich dann auf Augenhöhe bewegen. Und das ist also ein ganz anderer Fall. Und da Walter von der Vogelweide es hier nicht ganz deutlich macht, kann diese Frage, glaube ich, niemals endgültig beantwortet werden. Er spielt auch ein bisschen mit dieser Doppeldeutigkeit. Ich tendiere sehr zu der Variante 2, dass die Sprecherin nicht adlig ist, sich aber von ihrem Verehrer so respektvoll behandelt fühlt, als wäre sie es. Die beiden begegnen sich auf Augenhöhe und haben zusammen ein Schäferstündchen im gegenseitigen Einvernehmen. Sie haben eine Liebesbeziehung, wie man sie heute in westlichen Ländern zumindest als ideal sieht. Und auch für die beiden Liebenden war dies eine offenbar positive Erfahrung, denn die Sprecherin sagt dann als nächstes, dass ich bin selig, jemame. Dieses Seligsein, das ist natürlich ein Ausdruck von maximaler Verzückung, von Glückseligkeit. Er küsste mich wohl tausend Stund, er küsste mich also wohl tausendmal, so sehr, dass ihr der Mund also ganz rot geworden ist. Ja, und in der dritten Strophe wird nun nachgereicht, wie der Ort dort ganz genau aussah. Do hat er gemacht, also rieche von Blumen eine Bette statt. Also das Bett aus Blumen gemacht, sehr romantisch, wie ich oben schon gesagt habe. Im Folgenden wendet Walter dann einen Kunstgriff an und das macht den Text an der Stelle eigentlich ganz genial. Er führt nämlich eine dritte Person ein, eine Namenlose, die da einfach vorbeigeht und deren Wahrnehmung wir nachempfinden, spiegeln können. Von dieser Person wird nämlich gesagt, diese fiktive Person, wenn die dort lang gehen würde, eine konjunktivische Person, dann würde sie noch die Spuren des Stelldicheins sehen können. Aber sie ist kein Voyeur, sie sieht also nicht den Akt an sich, sondern sie sieht nur, wo das Liebespaar lag. Sie sieht den Umriss des Kopfes der Frau in den Blumen. Und Walter spielt hier also mit einem Mittel der Indirektheit. Er zeigt uns alles nur indirekt und sehr diskret, regt damit aber trotzdem die Fantasie natürlich an. Abschließend gesteht die Sprecherin nun in der letzten Strophe, dass sie Schamgefühle hat und dass sie nicht möchte, dass jemand davon erfahre, was dort zwischen den beiden geschehen ist. Diese Erfahrung soll ihr und ihrem Liebsten allein gehören. Einzig ein kleines Vögelein. Eine Nachtigall ist Zeuge des Vorfalls, wird aber natürlich verschwiegen sein. Dieser Vogel zieht sich durch den ganzen Text. Am Anfang wird ja auch gesagt, dass ein Nachtigall dort singt. Und dann heißt es ja immer wieder in der Wiederholung Tandaradei. Das wird so eingeflochten. Und das soll den Gesang der Nachtigall onomatopoetisch imitieren. Ja, so viel also der Text. Ich fasse zusammen, warum er meiner Meinung nach jetzt so gut ist und eine Sonderstellung einnimmt. Also zunächst, er ist aus der Perspektive einer Frau geschrieben, was in Minneliedern insgesamt doch eher ungewöhnlich ist. Es gibt zwar welche, aber es ist nicht so häufig. Zweitens zeigt er, zumindest in meiner Lesart, eine gleichberechtigte, eine glückliche und einvernehmliche Beziehung auf Augenhöhe. Ein Paradebeispiel für die ebene Minne, die im Gegensatz zur hohen Minne zu tatsächlicher Liebeserfüllung führt. Und drittens arbeitet Walter hier mit diesem Mittel der Indirektheiten Und der Text ist also auch insgesamt kunstvoll durchgearbeitet. Die Schlusspointe mit dem verschwiegenen Vogel wird den ganzen Text über vorbereitet. Der Text ist insgesamt nicht zu lang. Man kann ihn also gut auch im Unterricht zum Beispiel behandeln. Und man kann ihn mit relativ wenig Aufwand verstehen und übersetzen. Man braucht natürlich ein bisschen Hilfe, aber dann geht das schon. Und damit ist es also ein Text, der prädestiniert dafür ist, dass man ihn im Unterricht behandelt. Und was im Unterricht behandelt wird, das setzt sich nun mal auch darüber hinaus durch. Das ist einfach so. Ja, ich denke, das sind die Aspekte, die sehr stark dafür sprechen, dass dieser Text sich vor anderen in seiner Epoche auszeichnen kann. Und damit erreichen wir die 20-Minuten-Marke. Nein, wir sind schon darüber hinaus. Und damit bleibt mir nur wie immer zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.